Da stand: Miham, wir hassen dich, wir wollen, dass du nach Korea zurückkehrst.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Miham Kim Rauchholz. Wie passen eigentlich drei Kontinente in ein Leben? Denn Busan in Südkorea, Chicago in den USA und Tübingen am Neckar gehören genauso zu ihrer Biografie wie Mikronesien und der Schwarzwald. Sie ist Professorin für Theologie und weltweit unterwegs. Sie hat Hass erlebt und eine ganz besondere Liebe gefunden. Und von all dem erzählt sie heute, denn genau das ist ihre Mission. Miham, herzlich willkommen bei Hoffnungsmensch.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Sag mal, in welcher Sprache hast du heute Nacht geträumt?
Ich glaube inzwischen in der deutschen Sprache.
Du träumst auf Deutsch?
Ja.
Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
Drei. Lebendige Sprachen und dann halt für das Theologiestudium Latein, Griechisch und Hebräisch.
Also sechs insgesamt?
Ja, drei spreche ich, drei lese
Also die lebendigen Sprachen sind Englisch, Deutsch
und Koreanisch.
Koreanisch. Mhm. Und wenn du so in Mikronesien bist und so wie?
Englisch und ein paar Happen Türkis.
Ein paar Happen.
Ja.
Ja. Du bist verheiratet, du hast drei Töchter und bist Theologieprofessorin. Wie sieht so dein Alltag aus?
Viel beschäftigt, immer wieder zwischen Familie und Bücher und Vorträge und Unterricht.
Das ist dein Mann ist ja auch Professor.
Genau.
Haltet ihr zu Hause auch Vorlesungen? Wie geht es euren Kindern so?
Ja, unsere Kinder haben alle gesagt, it's overdoses, Mama. Weil wir auch beim Essen und am Essenstisch dann halt immer wieder mal diskutieren. Und ich habe das bei unseren drei Töchtern dann irgendwann gemerkt, dass es, glaube ich, ein bisschen zu viel sein kann für die Kids. Aber ja, das war viel.
Wenn man Theologie. So in Diskussionen verfällt.
Genau.
Jetzt muss man sagen, du lehrst nicht in einer gewöhnlichen Uni in Deutschland, sondern in Chicago, auch an der Internationalen Hochschule in Liebenzell, im Schwarzwald. Du bist viel unterwegs, hast auch schon in Asien gelebt, stammst aus Südkorea, eine vielfältige Geschichte. Was ich aber zuerst wissen will von dir ist, was war am schlimmsten Schultag deines Lebens?
Ja, ich bin von 6 bis 12 in Deutschland aufgewachsen, also Grundschule 4 Jahre und dann 2 Jahre Gymnasium. Und dummerweise war das letzte Jahr in der 6. Klasse am Gymnasium, da ist mir so ein Erlebnis passiert. Da war ich auch nicht ganz unschuld dran, aber ich hatte mich gestritten mit einem Mädchen aus der Klasse. Und ich kann mich jetzt gar nicht so an die Details erinnern. Ich weiß nur, dass dieser Streit groß war und dann war für mich dann aber der Streit zur Seite gelegt, alles war okay, aber anscheinend war es für sie nicht okay. Und dann war eine Woche lang, habe ich nichts ahnend, weiter eben die Schule besucht und dann am Ende der Woche, am Freitag glaube ich, da stellt man dann, wenn die Schulglocke geläutet hat, dann halt alle Stühle auf den Tisch und ich habe schon gemerkt, irgendwie die Atmosphäre ist ganz seltsam, alles ist so still und dann habe ich, als ich meinen Stuhl auf den Tisch gelegt habe, habe ich gemerkt aus den Augenwinkeln, wie das Mädchen, ich möchte ihren Namen jetzt auch nicht nennen, auf mich zugerannt kommt mit so einem Blatt Papier und hat sie mir dann voll auf den Rücken geschlagen.
Auf den Rücken geklebt?
Ja, wirklich so. Duff. Und das war schlimmer, diese Stille drumherum von den Klassenkameraden. Und ich habe dann halt so cool, wie eine Sechsklässlerin sein kann, halt versucht, das dann runter zu tun und habe es dann gelesen. Und darauf stand, und die Worte, ist echt bitter bis heute noch, ist es so drin, da stand: Miham, wir hassen dich, wir wollen, dass du nach Korea zurückkehrst. Und unter dem Satz waren dann halt die ganzen Namen von den Klassenkameraden und Kameradinnen auf, also als Unterschrift.
Die haben alle Aktion. Unterschrieben.
Ach, ich habe leider nicht geguckt, ob alle unterschrieben haben, aber es waren definitiv Namen drin, die von der Beziehung zu mir hätte nie draufstehen dürfen. Und ich habe es dann ganz versucht, cool zu zerreißen und dann bin ich ins Klo und habe, glaube ich, 3 Stunden oder so geheult, bevor ich nach Hause gegangen bin. Und ironischerweise war es dann so, dass nach ein paar Tagen war es für die vielleicht vergessen, ne? Aber ich habe es eben nicht vergessen, weil es so tief drin saß. Und dann, wie gesagt, ein paar, ich glaube, 7, 8 Monate später sind wir dann tatsächlich nach Korea zurück, ja, weil mein Vater dann krank wurde und so. Aber das hat bei mir irgendwie ganz aktiv gesessen. Ich glaube, auch wegen dem Alter natürlich. Aber das Gefühl, dass die Freunde, die eigentlich auch unter der Woche, wo das ja gelaufen sein muss, ne, die Unterschriftenaktion.
Das war ja vorbereitet.
Ja,
ne? Das
genau.
War ja nicht so. Es gibt ja immer mal, dass du dem genau. jemand was genau. auf den Rücken klebst ja. und dann steht da irgendwie
oder ins Gesicht sagst,
was Blödes
ne?
drauf so und so. Aber das war eine geplante Aktion. Hm. Viele, wenn nicht alle, aber viele ja. unterschreiben
ja.
und das ist ja ein Ausdruck von oder ja von Ausgrenzung, hm. von Hass und einem tiefen Schmerz. Du bist mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen
genau.
mit der Familie.
Ja.
Dann eben 6 Jahre etwa hier gewesen
ja.
und danach wieder zurück mhm. nach Südkorea.
Genau.
Wie ging es dir dann dort?
Ich bin nach Südkorea gekommen und hatte dort dann auch einen riesen Kulturschock, weil ich die Sprache nicht so gut gesprochen habe und das ganze Schulsystem, die Mentalität ist sehr anders. Zum Beispiel ist es natürlich sehr uniforme Gesellschaft, du stickst da nicht so raus. Und mhm. eins nur als Beispiel, in Deutschland, meiner Erinnerung nach, giltst du als intelligent, wenn du immer kritisch hinterfragst, warum in der Schule. Also da wird man, glaube ich, schon so erzogen.
Dass wenn du auch den Lehrer mal hinterfragst.
Genau.
Ne?
Und das habe ich dann gemacht in Korea und ich erinnere mich, habe ich, glaube ich, meine ersten Schläge auf meine Hand bekommen, weil ich dann so hinterfragt habe, warum ist das so? Und
du hast Schläge bekommen?
Ja, ja. Das, damals war es noch so. Heute glaube ich nicht mehr, aber in den 80er Jahren musste man die Hände dann so rausschicken. Und also es war eine ganz, ganz andere Werte. Das war, glaube ich, das Problem. Dass man, wenn man ein ernstes Gespräch mit dem Lehrer hat in Deutschland, in die Augen schauen muss. Und dort, wenn man das macht, dann ist es halt ganz, ganz schlimm. Ne? Dann will man dem Lehrer sagen, ich rebelliere gerade gegen dich. Und solche mhm. Sachen, die in der Kindheit nicht ganz so einem bewusst sind, das war, ja, hat meine Kindheit geprägt.
Darüber müssen wir noch reden, über dieses Leben zwischen den Kulturen und das Fremdsein ja. und irgendwo zu Hause sein, überall und doch vielleicht nirgendwo ganz richtig. Bevor wir das vertiefen, eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde, okay. die gehört zu diesem Podcast dazu. Mhm. Ich nenne dir 2 Alternativen und du entscheidest dich für eine oder nimmst eine dritte und so kommentierst es ganz kurz.
Okay.
Also steigen wir mal ein, schnell oder langsam?
Schnell.
Witzig oder ernst?
Beides.
Laut oder leise?
Beides.
Immer beides, ja?
Nicht immer, aber ich finde es schlimm, wenn es nur laut oder nur leise ist.
Okay, ja. Traum oder Wirklichkeit?
Wirklichkeit.
Ankommen oder aufbrechen?
Abwechselnd. Ankommen und dann wieder aufbrechen und dann wieder ankommen dürfen.
Deine Geschichte ist ja eine von einem ständigen Wiederaufbrechen, aber schon auch ankommen.
Ankommen wollen.
Ja, okay. Ja,
die Sehnsucht.
Bibliothek oder Flugzeug?
Bibliothek, inzwischen mit 53 Jahren.
Schon, also Bibliothek ist ja die Urform der Sesshaftigkeit. Ja. Man sitzt und liest mhm. und das gehört ja auch zu deinem Alltag ein bisschen dazu, ne,
ja.
als Professorin.
Genau.
Zugleich bist du viel unterwegs. Hören wir gleich noch mehr. Wissenschaft oder Seelsorge?
Wissenschaft in dem Sinne, dass sie auch seelsorgerlich sein kann und sollte. So.
Schwäbische Spätzle oder koreanische Küche?
Koreanische Küche.
Chicago oder Liebenzell?
Liebenzell.
Du lebst in Liebenzell,
ja.
im Schwarzwald. Wo bist du zu Hause? Wenn man dich fragt, wo bist du zu Hause? Was sagst du dann?
Tatsächlich, nach so vielen unterschiedlichen Kontinenten und Reisen bin ich jetzt zu dieser Überzeugung gelangt, da, wo ich zu Hause bin, ist der Ort, wo ich geliebt bin und lieben darf. Und das ist deswegen so eine wunderschöne Erfahrung, weil wenn du Menschen hast, wo du wirklich geborgen bist und wo du weißt, sie lieben dich, Familie normalerweise oder ich liebe sie auch, ich darf diese Menschen leben, dann ist man wirklich so, dass man sagen kann, hier bin ich zu Hause.
Bedeutet das auch Heimat für dich? Mit Menschen zu sein, die dich mögen, die dich schätzen und lieben? Oder ist es auch mit Landschaft verbunden, mit Düften, mit Gerüchen, mit einer Atmosphäre und Kultur?
Ich glaube mehr mit Menschen, Aber nicht unbedingt, weil ich diese Veranlagung habe. Also es ist schon so, dass in mir von der Persönlichkeit her diese Landschaft, Düfte, Essen, Erinnerungen schon sehr, sehr viel für mich bedeuten. Aber dadurch, dass ich halt so viel gewechselt habe, hat man sich vielleicht natürlicherweise daran gewöhnt, dass man sagt, Menschen, sich fokussieren auf Menschen, hilft mehr.
Man kann ja fragen, warum hast du eigentlich so oft gewechselt? Also du hast es gerade erzählt, diese Erfahrung in Deutschland als Schülerin. Dann kommst du nach Südkorea und bist wieder die andere, die Fremde, die da aus Deutschland kommt. Mhm. Warum bist du da nicht dort geblieben, sondern danach als junge Frau zum Studium wieder nach Deutschland gegangen?
Ich glaube, das ist eine Grundeinstellung, die nicht immer natürlich kommt, aber die ich wichtig finde. Man hat zwei Optionen, wenn man so einen Wechsel hinter sich hat. Man kann sagen, es ist alles negativ, alles ist so negativ, alles bleibt so negativ und ich werde überall dann immer nur fremd sein. Oder man kann die Entscheidung treffen, in Englischen würden wir sagen, I own this situation und dann sagen, okay, ich sehe das Positive und dann tatsächlich fiel mir vielleicht auch ein bisschen leichter als jemand anders, der eine andere Persönlichkeit hat. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist eine Gabe, das ist ein Geschenk, dass du von jeder Kultur das Gute siehst, dass ich das Kritische behalten kann aus dem Deutschen, diese rationale Seite und dass ich in Korea aber auch diese ganz warme Beziehungsseite, dass ich mir das auch aneignen kann und das macht mich ja nur reicher. Und wenn man das einmal diese Entscheidung getroffen hat und gemerkt hat, es ist wirklich eine Bereicherung für mich, nicht eine negative Sache nur, trotz der Schmerzen und Erfahrungen, dann bricht man leichter auf und dann sucht man das auch ein bisschen, weil man weiß, es gibt in der Welt so vieles, was die eine Kultur nicht alles nur vereint. Und das, wenn man das einmal so erlebt hat und das als positiv für sich auch wahrgenommen hat oder entschieden hat, dann hat es so einen Reiz.
Und diesen Reiz lebst du auch in deiner Familie, in deiner Ehe. Du hast in Tübingen dann beim Studium deinen Mann kennengelernt. Ja. Ein Deutscher, der aber auch so ein Weltenbummler ist irgendwie und immer in der ganzen Welt schon gelebt hat, nochmal eine eigene Geschichte. Ja. Was bedeutet Familie für dich?
Das ist interessant, weil meine Herkunftsfamilie war sehr schwierig. Dadurch, dass es, heute würde man sagen, dysfunktionale Familie, die Ehe meiner Eltern war einfach sehr, aus meiner Sicht, vor allem als Kind war es ein Albtraum auf der Ehe. Deswegen war Familie für mich nie ein Wert in dem Sinne, in der Realität. Aber ich glaube, jedes Kind innerlich hat es natürlich so eine Sehnsucht nach Familie. Und für mich Familie ist ganz seltsam. Es ist so ein Bild, dass alle zusammenkommen am Essenstisch, gemeinsam Abendessen oder gemeinsam Mittagessen. Jeder klappert und redet zwischendurch und so. Und dieses Bild hatte ich, aber selber nicht in der Familie, weil es immer so eine sehr angespannte Situation war. Und als ich dann Manuel kennengelernt habe, war es bei mir gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt eine Familie haben, weil ich dieses Bild gar nicht hatte. War aber dann so, ich würde sagen, wirklich gesegnet, dass ich einen Mann getroffen habe, der eben genau das verkörpert, diese Wärme, dieses, ich nenne ihn immer mein Kaminfeuer, da wo man einfach da sitzen kann.
Auf dem Kosename.
Ja. wo man einfach da sitzen kann, sein kann, entspannen kann, sich wärmen kann, essen kann und sich selber sein kann und geliebt ist. Also das ist für mich alles Familie, was ich jetzt tatsächlich durch meine Heirat und durch meine Kinder.
Ach, das ist herzerwärmend. Er wird sich freuen, wenn er das hört.
Ja.
Miham, sag mal, du hast es gerade angedeutet, deine Herkunftsfamilie hatte auch was Albtraumhaftes, hast du gesagt. Mhm. Was war so schwierig an der Ehe deiner Eltern?
Ich denke, man muss immer dazu auch sagen, sonst wird es der Realität nicht gerecht. Meine Eltern waren wunderbare Eltern. Also mein Vater war ein fantastischer Vater, meine Mutter war eine großartige Mutter.
Auch christliche Eltern übrigens, ne?
Beide Christen in der dritten oder vierten Generation. Aber die Ehe war einfach der Albtraum. Also vor allem aus meiner Sicht, und es ging vor allem von meinem Vater aus, der durch seine eigene Kindheit, durch den Krieg, durch die Wunden nicht verarbeitet, auch Komplexe, die er hatte, aus der Armut heraus meiner Mutter gegenüber eine sehr aggressive, auch gewalttätige Einstellung hatte, wo dann zu Hause eben auch sehr viel Gewalt da war. Also nie gegen uns, da muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr dankbar, aber ich habe oft miterlebt oder es war sehr häufig in meiner Erinnerung, dass dann wirklich Gewalt ich miterlebt habe, Gewalt meiner Mutter gegenüber.
Ja. Gewalt war nicht nur verbal mit Worten, sondern es gab auch Handfestes.
Ja, sehr. Ja, es gab auch Tage, wo ich dann vielleicht ein bisschen dramatisiert jetzt aus meiner Erinnerung, aber es gab wirklich Tage, für die mir haben, die ich damals war, wenn ich aus der Schule kam, dass ich dann mich schon ein bisschen gefragt habe, oh, ist die Mama noch heil? Wobei ich dazu jetzt sagen muss, dass sich mein Vater geändert hat mit dem Alter und dafür bin ich sehr dankbar und heute ist es ganz anders, aber es gab diese Tage oder wo ich dann wirklich mich gefragt habe, ist meine Mama noch heil?
Aber sag mal, wie passt das zusammen, diese Erfahrung, die du dann als Familienmitglied machst, die so in eklatantem Widerspruch steht, auch zum Glauben oder zu den Werten als Christ, aber auch Regeln der Menschlichkeit, wenn die so massiv überschritten werden, wie hast du das als Kind erlebt?
Das ist das Interessante. Ich glaube nämlich nicht, dass es gegen den Glauben steht, weil der Glaube immer ja den realen Menschen sieht. Zumindest der christliche Glaube, der in meinem Leben existiert. Ich glaube, dass nicht Gott den idealen Menschen sieht oder will, sondern den realen Menschen. Und das war Realität. Früher habe ich immer gedacht, vielleicht nur in unserer Familie, aber dann habe ich eben, während ich älter wurde, immer mehr gemerkt, es ist nicht nur unsere Familie. Das sind andere Intensitäten, andere Auswüchse vielleicht, aber diese Wunde, die in vielen Familien da ist, in vielen Menschen. Und mein Vater war so ein tief verwunderter Mensch, der auch für uns weinen konnte. Ne? Und ich erinnere mich, dass mein Vater zum Beispiel einmal gesagt hat, Miham oder Naham, meine Schwester, das, was ihr seht, das ist nicht ein normaler Ehemann, sondern ich bin ein kranker Mensch. Also das ist das nicht, dass ihr denkt, dass das ein normaler Ehemann ist, sondern was ihr seht, ist ein zutiefst verwunderter, kranker Mensch. Und mein Vater hatte den Mut, das auch so zu sagen. Und ich glaube, ganz ehrlich, das hat den Glauben auch gerettet.
Also er so hat es auch reflektiert. Mhm. Aber war das nicht ein Stück Rechtfertigung? So bin ich eben, kann auch nichts dafür.
Nee, er hat's versucht, er hat gekämpft, nur hat er halt oft die Kämpfer verloren, muss man sagen. Sehr wenig Momente, wo dann vielleicht wirklich der Sieg da war, aber der Kampf war definitiv da. Und er hat, und das rechne ich ihm hoch an, er hat nie geheuchelt. Auch nicht als Pastor, auch nicht als Theologe. Er hat es dann auch in seinem Unterricht natürlich nicht im Detail erzählt, das würde gar nicht gehen in Korea, aber er hat immer gesagt, er ist ein absoluter Sünder, wirklich der absolut Scum, würde man sagen, der Boden. Und man hat ihm angemerkt, interessanterweise, dass er es ehrlich meint. Das ist jetzt nicht so einfach, ach ja, wir sind alle Sünder und ich bin auch ganz schlechter Mensch, sondern wenn er gesagt hat, ich bin ein durch und durch gefallener
nicht,
Mensch.
Nicht kokettiert nee, damit noch oder so. Nicht, das, ja. Okay, also dein Vater war auch Pastor.
Und Theologe.
Im Grunde wurde dir was in die Wiege gelegt, Theologe. Ja. Jetzt, wenn Menschen eine ähnliche Erfahrung machen, wenn sie Gewalt erleben, wir haben große Debatte auch über sexualisierte Gewalt, auch in der Kirche und in vielen Gesellschaftsbereichen. Und wenn das jemand hört, der Ähnliches erfährt, vielleicht mit den eigenen Eltern, mit Menschen, die man achtet und liebt vielleicht sogar, was rätst du? Wie kann man damit umgehen? Zum Beispiel als Tochter.
Also als allererstes würde ich sagen, hab immer diesen Blick, dass es nicht immer weiter so geht. Es gibt einen Punkt, wo du aus diesem Teufelskreis rauskommst, wo du alt genug bist, deine eigenen Wege zu gehen. Und das ist so wichtig, weil in dem Moment, wenn man als Kind da drin steckt, hat man wirklich das Gefühl, es gibt kein Ende. Es wird immer weiter so gehen und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, auch ein Grund, weshalb ich so offen über diese Themen rede, weil ich einfach den Menschen, die das hören, sagen will, es gibt ein Ende irgendwann und ich bin aus diesem Zyklus, aus diesem Teufelskreis raus und dass diese Hoffnung da bleibt. Also wenn man diese Hoffnung verliert, dann hilft nicht mehr viel. Und wenn man diese Hoffnung aber hat und sagt, eines Tages werde ich eine andere Familie haben, eines Tages werde ich eine andere Atmosphäre zu Hause haben, werde ich glücklich sein können, anders leben können, diese Hoffnung ist mein Gebet und auch mein Wunsch, dass das in den Menschen, die betroffen sind, dass das auf wach gehalten wird. Ob es nun durch andere Menschen in der Kirche oder durch Freunde oder Seelsorger, aber dass das wach bleibt, die Hoffnung, weil das hilft dann weiterzugehen.
Wobei natürlich es auch sein kann, dass so ein Festhalten von Hoffnung auch dazu führen kann, man bleibt dann stecken in der Situation. Es kann ja auch gut sein zu sagen, ich muss jetzt was tun, ich muss ausbrechen, ich muss dem ein Ende machen. Ja. War bei dir eher absehbar, jede Situation ist ja anders. Kann aber auch mal bedeuten, den Mut zu fassen, um rauszugehen, damit man dort nicht stecken bleibt. Ne?
Also wenn du selber betroffen bist, Fall war ich nicht selber betroffen, sondern ich habe mir mal meine Mutter gesagt, warum bleibt sie in der Ehe, warum bleibt sie in der Ehe? Das habe ich ihr schon manchmal vorgeworfen. Wenn natürlich jemand selber betroffen ist, dann kommt das rein, was du sagst. Dann ist Hoffnung nicht gemeint, ich bleibe da und erleide alles passiv, sondern dann geh die Schritte oder such nach Schritten, die eben dich auf diesem Weg rausführen können. Also das ist schon anders. Also wenn du selber betroffen bist, dann bedeutet Hoffnung nicht einfach da hocken und sagen, irgendwann wird es besser werden, sondern auch versuchen, einen Weg zu finden oder kleine Schritte wenigstens zu finden oder Menschen zu finden, die einem helfen können.
Miriam, du hast damit in der Familie Schweres erlebt und standest immer wieder vor Herausforderungen, die manche vielleicht denken, wenn man deine Geschichte so hört, immer wieder umgezogen, du bist dann also nach Deutschland gekommen und man kann das gar nicht alles nachvollziehen. So in einem Podcast warst du eine Zeit lang auch in Asien, in Mikronesien, Papua-Neuguinea, dann in den USA und hast immer wieder Fremdes erfahren und warst auch die andere, die Fremde. Wie gehst du mit diesen Herausforderungen um und hast immer wieder diese Schwelle überwunden, in ein neues Leben, in eine neue Kultur, in neue Beziehungen einzusteigen?
Also mir hat es unheimlich geholfen, ich kann nicht für alle sprechen, dass ich ein Selbstbewusstsein mir erkämpft und auch entwickelt habe. Und zwar ein Selbstbewusstsein, nicht Arroganz oder Besserwisserei, aber zu sagen, ich habe einen Preis dafür bezahlt, habe auch was dafür bekommen. Also diese realistische Einschätzung, ich zahle einen Preis, wenn ich in einen Raum gehe und alles ist fremd und alles ist neu und ich muss jetzt erstmal wieder neu etwas aufbauen.
Das kostet Kraft auch.
Genau,
ne?
Genau. Aber was toll ist, ich komme auch in diesen Raum hinein als jemand, der eben das mehrmals gemacht hat, der sich bewährt hat in dem Sinne und der weiß, wer er ist und was meine Stärken sind. Und das kann man, glaube ich, nur dann auch so wahrnehmen, wenn man, wie ich vorher gesagt habe, ganz bewusst die Entscheidung getroffen hat, es ist eine Stärke, ich mache es mir zu einer Stärke. Ich lasse es nicht nur so als eine Schwäche sein, immer als unsichere Maus, oh, jetzt bin ich wieder, niemand kennt mich, sondern ich kenne mich und ich habe diese Erfahrung in verschiedenen Kulturen gemacht und ich weiß, wer ich bin und das ist unheimlich, unheimlich ein ganz großer Schatz, wenn du weißt, wer bist du? Und diese Frage stellst du dich nämlich auch ganz bewusst, wenn du so viele Kulturen hast in dir, dass du sagst, was gehört zu mir, wer bin ich? Und wenn man das einmal für sich beantwortet hat, dann kannst du in fast jede Kultur reingehen und sagen, das bin ich, ich kann hier ein bisschen die Schrauben drehen, aber die Identität, die ich habe, die gefällt mir und die ist so.
Also gerade den Punkt, den du jetzt ansprichst, Identität, Verunsicherung, das spielt ja auch eine Rolle, wenn es in unserem Land, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern darum geht, Fremde anzunehmen, weil man die oft als Bedrohung erlebt. Man sieht sich verunsichert in der eigenen Identität. Dabei sind ja sie diejenigen, die eigentlich in unserem Kontext kommen. Und trotzdem gibt es diese Abwehrreaktionen. Das merken wir verstärkt, diese Anti-Haltung bis hin zu Hass anderen gegenüber. Wie lernen wir das eigentlich, mit Fremden umzugehen? Was rätst du da, offener zu werden und diese Verunsicherung zu überwinden?
Also erstens würde ich wirklich raten, eine gewisse Naivität wegzulegen. Also ich meine nicht damit eine Offenheit, das ist wunderschön, aber wenn man in einer interkulturellen Konstellation zu naiv reingeht, also nach dem Motto, ich tue jetzt diese Handlung und alles ist jetzt, wird es genauso verstanden von dem anderen. Das ist wohl für die Ausländer schwierig. Die dürfen auch nicht einfach reinkommen und sagen, ja, so machen wir es, so habe ich es immer gemacht und das ist so. Und genauso denke ich auch, dass es für die Deutschen hier, wenn sie Ausländer sehen, ich glaube, eher hilfreich ist, eine gewisse gesunde, realistische Skepsis, nicht dem Menschen gegenüber, aber der Andersartigkeit gegenüber. Und das ist nicht gleich schlecht. Das ist manchmal sogar hilfreich, dass
also
man...
Also Spannungen eingestehen.
Genau, ja. Spannungen eingestehen und versuchen, den Menschen als jemand zu sehen, der genauso weint und lacht und Angst hat und verunsichert ist und genauso wie ich in dieser Welt überleben will. Und den Menschen zu sehen und nicht mit so einer, also nicht so einem Hass und auch nicht mit einer Abwehr, aber auch nicht mit so einer Naivität. Und das empfinde ich manchmal schon als eine Herausforderung. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen, aber manche politischen Meinungen scheinen mir doch sehr, also man gewinnt nicht Interkulturalität, indem man nur Kerzen macht und Trommeleinheiten aus Afrika und dann Sushi isst und israelische Volkstänze tanzt. Also damit wird Interkulturalität nach außen hin vielleicht ein bisschen dargestellt. Aber
so eine oberflächliche Buntheit
genau,
und so.
Genau, ne? Und ich glaube, dass da wichtig ist, dass ich auch als Ausländerin und auch als deutsches Gegenüber auf einer anderen Ebene connecten, nämlich wovor hast du Angst? Wovor habe ich Angst? Was bewegt mich nachts? Wie werden meine Kinder in der Schule zurechtkommen? Das sind Fragen, die jede Kultur, alle Eltern haben. Ist mein Sohn jetzt auf dem falschen Weg? Macht er Drogen oder wird er hier gut ankommen? Solche Fragen, die auf eine tiefere Ebene Gemeinsamkeiten schaffen und nicht auf der oberflächlichen Ebene einfach nur sagen, ah ja, Multikulti schön, Hauptsache die Fahnen wehen. Mhm. Das hilft meines Erachtens nicht.
Das heißt, es geht auch um eine offene Begegnung, auch ehrlich zu sein. Mhm. Wenn sich Menschen so begegnen, gibt es immer auch Enttäuschungen.
Ja.
Und Enttäuschung ist so ein bisschen die Gegenspielerin der Hoffnung, weil das so ein bisschen runterzieht und auch desillusionieren kann. Wie hast du Hoffnung immer wieder gefunden und wie konnte sie genährt werden, auch bei Enttäuschungen, die du erlebt hast?
Ah, das ist eine gute Frage. Also meine größten Enttäuschungserlebnisse hatte ich eben in der Kindheit, auch als Erwachsene, dass ich mich frage, ja, man betet schon so lange zu einem Gott, dass die Ehe der Eltern doch gut werden möge. Und ich habe ja vorher gesagt, mein Vater hat gekämpft und dann hofft man jedes Mal, oh, vielleicht kriegt er sich jetzt rein und vielleicht wird es jetzt besser. Und wenn man das fast schon so wie eine Routine hat, man hofft, wird enttäuscht, man hofft, dann kommt es wieder, der nächste Krach und der Streit und Gewalt, dann ist man fast schon konditioniert. Und für mich war es wirklich ein ganz, ganz großer Kampf, aus dieser Konditionierung rauszugehen.
Das ist so eine Spirale.
Ja, dass ich sage, ich brauche gar nichts hoffen, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Ja. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die in diesem Hoffen und Enttäuschtwerden drin liegt. Und für mich ist es so, dass ich sage, die Hoffnung hat eine Stärke, die wird oft unterschätzt. Also die Enttäuschung ist zwar auch sehr, sehr belastend, aber in der Hoffnung, die Hoffnung hat in sich so eine Stärke, die ist nicht so fragil. Die mag zwar nach außen hin wie eine Blume zusammenfalten, aber sie gewinnt noch einmal auch dadurch, dass solange der Mensch lebt, glaube ich, das ist meine Erfahrung, trotz dieser schwierigen Situationen, dass die Hoffnung, überrascht mich selber, so eine Resilienz hat.
Wo hast du das mal erlebt? Hast du da ein Beispiel, wie Hoffnung plötzlich stark war und eine Kraft hatte, die dich selber überrascht hat?
Ja, ich habe es, aber es ist eine sehr lange Geschichte. Aber ich hatte ja diese eine Geschichte mit meinen Pateneltern, also Manuels Pateneltern, wo die...
Manuel ist dein Mann?
Genau, und seine Pateneltern, die konnten keine Kinder bekommen und sie wurde schwanger, die Patentante, und dann hat das Kind verloren in der zweiten Schwangerschaft wieder bis zum siebten Monat und hat es dann wieder verloren. Und ich erinnere mich, dass wir in den 70er Jahren alle haben gebetet, oh ja, lass doch in der Klinik die Ärzte Erfolg haben, das Kind zu retten in der siebten Monat. Und dann ist aber das Kind gestorben. Und dann hat mein Patenonkel, der jetzt verstorben ist, Onkel Peter, den Anruf von der Klinik bekommen vom Arzt, der dann gesagt hat, wir haben wirklich gekämpft um das Kind, aber es ist leider gestorben. Und dann hat er das Telefon aufgelegt, ist auf seine Knie gegangen und hat gesagt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht halte ich an Gott fest. Jetzt erst recht glaube ich daran, dass Gott es gut mit mir meint. Und das hat mich, als er das erzählt hat damals, ich war sprachlos. Ich habe gedacht, ich wusste gar nicht, wohin gucken als Theologin, weil es so grausam klang. Ne? Zweimal hintereinander und dann nochmal bis zum siebten Monat es geschafft und dann aber verloren nochmal das Kind. Und ich war sprachlos, habe keine Sprache gefunden für diese Situation. Und er, dieses jetzt erst recht, das habe ich mir damals wirklich gemerkt und es hat sich eingebrannt. Und ich habe es dann mal ausprobiert nach 20 Jahren, als ich wieder in Korea war, 2005 oder 2006, und meine Eltern wieder im Auto so einen furchtbaren Streit hatten. Meine Mutter Wut, ist geschrien und meine Mutter hoch, mein Vater hinterher und ich saß im Auto noch völlig gelähmt. Und habe gedacht, oh, jetzt war es so schön, diese Tage. Ich habe gedacht, oh, jetzt im Alter wird es besser. Und dann saß ich da und wollte gar nicht hochgehen in die Wohnung. Und dann kamen mir diese drei Worte, jetzt erst recht. Und ich hatte ja die ganzen Tage vorher gedacht, oh, es wird jetzt besser, es wird jetzt besser. Ach, sie haben sich schon 4 Tage nicht gestritten, wie schön. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt sprichst du das mal aus für dich. jetzt erst recht. Und dann habe ich innerlich gemerkt, wie diese Angst in mir auch ruhiger wird und ich gesagt habe, jetzt erst recht halte ich daran fest, dass dieser Teufelskreis nicht weiter so geht. Jetzt erst recht halte ich daran fest, dass es gut enden wird, auch für meine Eltern. Und habe dann das Auto abgeschlossen, bin hoch und oh Wunder, ich will das nicht jetzt immer verallgemeinern, aber für den Moment, das muss ich einfach so sagen, ich komme hoch und es ist kein Dritter Weltkrieg entfacht. Mein Vater und meine Mutter haben sich wieder gefangen und das ist für mich wirklich ein Wunder gewesen. Nur, jetzt will ich das sagen, wenn man sich nur an das Wunder hängt, dann kommt die Enttäuschung dann irgendwann, weil es kann ja wieder so hochkochen. Ne? Aber für mich, ich habe dann gesagt, ich hänge mich nicht an dem Wunder, das ist ein ganz tolles Geschenk für den Moment, aber ich hänge mich an diesem, was ich im Auto gespürt habe, dieses jetzt erst recht, halte ich daran fest, dass Gott hier ist, dass Gott mit mir ist, mit meinen Eltern ist und dass das nicht das Ende sein wird.
Und Hoffnung ist auch eine Haltung.
Ja, so, genau. Ja? Eine Entscheidung vielleicht auch. Aber das habe ich so erfahren dürfen und das seitdem... halte ich so mir in meinem Herzen.
Ist das für dich auch so eine Art Gotteserfahrung? Du bist Theologin, du bist Wissenschaftlerin, ja. Du kannst unglaublich reflektiert reden und schreiben und hast Doktorarbeit geschrieben und so. Aber das Ganze hat ja immer auch etwas Existenzielles, hat etwas mit Biografie zu tun. Theologie und Biografie, Leben und Glauben hängen zusammen. Ist das eine Geschichte, die das veranschaulicht, was Glaube für dich bedeutet, das festzuhalten?
Absolut, absolut. Ich glaube, ich wäre nicht Theologin, wenn diese andere Seite nicht deutlich erfahrbar wäre. Und ich mag diesen einen Satz von Jesus in der Bibel, wo er sagt, zu den Sadduzäern, die ja auch Theologen waren und sehr gebildet, sagt er, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, also die Bibel, noch die Kraft Gottes. Und für mich gehören die zwei, völlig egal, ob du Wissenschaftler bist oder nicht, oder Theologe bist oder nicht, es gehört zusammen. Die Kenntnis der Bibel, die ja die Grundlage bildet für unser Studium, aber auch die Kraft, die in diesem Wort Gottes und die auch in dieser Beziehung mit Gott innewohnt. Und wenn diese Kraft nicht wäre, wäre das wirklich so oberflächliches, was überhaupt eigentlich gar keine Relevanz hat.
Wir haben jetzt gibt's Menschen, die sagen, ich verstehe gut, was ihr erzählt. Gewalterfahrung habe ich auch. Enttäuscht worden bin ich auch. Hass erlebt habe ich auch schon. Und ich habe vielleicht sogar auch mal erlebt, dass eine Geschichte gut ausging. So kleine Wunder. Aber ehrlich gesagt, dass es da einen Gott gibt, dass es da eine Kraft gibt, dass da irgendetwas Reales dran. Ich kann das als Religion verbuchen. Ich verstehe, wenn sie das so glaubt. Sie ist ja Theologin. Aber für mich ist das nicht zugänglich. Wie kann man so eine Erfahrung sich öffnen für so eine Gotteserfahrung?
Ich würde, jetzt muss ich meine Worte ein bisschen vorsichtiger wählen. Ich würde sagen, dass Gott sich offenbart, das ist nicht meine Aufgabe als Theologin, das ist Gottes Aufgabe, wenn er denn real ist. Und deshalb würde ich jedem Menschen, der so denkt und das ernsthaft meint, also nicht so nach dem Motto guck mal, schick mir mal 50 Regenbogen auf einmal, also nicht diese Art, sondern jemand, der wirklich leidet, der wirklich diese existenzielle Frage hat. Da würde ich sogar sagen, dann würde ich sagen, fordere Gott oder suche Gott mit einem Ernst. Und wenn es nur dieser Satz ist, ich kann nicht glauben, hilf. Oder ich versuche zu glauben, so wie dieser eine Vater in der biblischen Geschichte. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dass Jesus aber trotzdem reagiert auf diesen Widerspruch an sich, der in jedem Menschen irgendwo drin ist. Und das würde ich sagen, dann nicht fordere heraus in einem schlechten Sinne, aber wenn dieser Gott real ist, dann kann er sich auch zeigen.
Du glaubst, Gott wird auch reagieren. Man wird dann etwas erfahren. Ja. Es kommt auf das Experiment an. Wir machen auch ein kleines Experiment. Okay. Es gibt hier ein Glas vor dir. Du darfst das mal zu dir herziehen. Darin sind lauter bunte Hoffnungslose. Okay. Lose gegen die Hoffnungslosigkeit. Du ziehst bitte eins raus, machst es auf, liest diesen Satz vor. Es ist irgendein Satz. Klug oder weniger klug und kommentierst ihn bitte.
Ich teile die Hoffnung und den Wunsch nach dauerndem Frieden, aber die ausgesprochene Zuversicht teile ich nicht. Helmut von Moltke.
Also der Wunsch ist da nach Frieden und so weiter, aber dass es wirklich eintrifft, die echte Zuversicht nicht. Tja, ist die Hoffnung nicht so groß, ne?
Ja, ich finde den Satz jetzt nicht irgendwie besonders inspirierend. Es ist halt eine Realitätsbeschreibung. Das
genau, ist er nicht.
Ja. Ich denke, wenn es darauf hinausläuft, dass man jetzt nicht sagen wir mal so, mit einer Arroganz sagen will, das wird jetzt so zutreffen, dann finde ich den Satz richtig. Aber wenn es mit so einer pessimistischen Sache, also so einer Einstellung gesagt worden ist, dann würde ich sagen, ja, danke für die Info. Aber die Zuversicht ist zwar nicht etwas, was ich machen kann, aber ich finde, die Zuversicht gehört ein Stück weit zur Hoffnung.
Aber beschreibt er nicht eine gewisse Realität, was auch viele Menschen denken und wir irgendwie auch erleben? Es gibt immer mehr Kriege, ja. Es gibt vieles, was die Hoffnung rauben kann. Jetzt bist du bei der Liebenzeller Mission beschäftigt, also ein Unternehmen, das auch Hoffnung verbreiten will, das weltweit entwicklungshilfemäßig unterwegs ist, ja. Bildungsprojekte hat, auch Gemeinden fördern will und das ja immer aus dem christlichen Glauben heraus. Aber eigentlich muss man doch sagen, so weltweit, hey, diese echte Zuversicht, guckt euch mal die Geschichte an. Es läuft ziemlich viel, ziemlich schief.
Ja, das kann ich auch vollkommen verstehen. Und da ist auch zumindest der Glaube, den ich kenne, ist ein realistischer Glaube. Nur, es ist ja nicht so, dass es nur dieses Gesamte gibt. Im Gesamtblick, dass es Kriege gibt, dass es viele Entwicklungen gibt, die nicht gut sind, das verstehe ich. Aber genauso gibt es eben auch diese einzelnen Begegnungen. Ich finde, die Seele eines Menschen, eines Kindes, ich war so ein Kind, das Hoffnung geschenkt bekommt, weil jemand sich dir zuwendet, weil jemand dir zuhört. Oder all die Opfer, die jetzt auch ihre Stimme bekommen. Man darf das nicht gegenseitig, wie nennt man das,
gegeneinander ausspielen.
Genau, ja. dass die eine Seele, das eine Kind, das eine Opfer, was jetzt vielleicht Trost bekommt und Hilfe bekommt, das ist für mich Hoffnung. Natürlich, wenn ich jetzt Ukraine und russischen Krieg sehe, dann ist vielleicht die Hoffnung nicht groß da, aber den einzelnen Menschen, und der ist Gott eben mehr wichtig als alles, diese einzelne Seele. Und wenn man selber so ein einzelner Mensch war und was es bedeutet, dass der einzelne Mensch irgendwo in Bangladesch oder in Papua-Neuguinea oder in Mikronesien oder in USA oder in irgendwo Schwarzwald, Hoffnung wieder schöpft, Trost schöpft, Begegnungen hat, wo man merkt, ein neuer Tag beginnt und dieser neue Tag kann besser werden. Und das ist, finde ich, etwas, wofür es sich immer lohnt, zu kämpfen.
Also die persönlichen Hoffnungsgeschichten auch in einer Welt, die durch anderes gekennzeichnet ist. In dieser Mission bist du ja unterwegs, Miriam. Du hast in Chicago schon gelehrt, da ist auch dein Mann Professor. Du lehrst im Schwarzwald, ihr seid immer wieder unterwegs, seht euch ein paar Monate und dann auch ein paar Wochen lang nicht. Du bist Fachbereichsleiterin Ozeanien. Das klingt großartig, bist zuständig für Mikronesien, Papua-Neuguinea.
Genau.
Unser Eins musste erstmal schauen auf dem Globus, wo findet sich das denn? was machst du da? Wie sieht deine Arbeit aus?
Liebenzeller Mission hat schon seit über 100 Jahren ihre Arbeit in diesem Bereich Ozeanien, also Papua-Neuguinea und Mikronesien, schon begonnen. Also es hat eine lange Tradition und wir haben Missionare, vor allem jetzt in Papua-Neuguinea, die eben Hoffnung schenken, indem sie als Menschen den Menschen dort begegnen. Aber mit Gott, aber sich den Menschen zu wenden, den Teenagern zu wenden, in Settlements, also auch in Armenvierteln, wo sehr viel Gewalt herrscht. Und übrigens da auch dieser Satz, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber Armut an sich produziert keine Gewalt, sondern wenn Armut und Hoffnungslosigkeit zusammenkommen, dann wird die Gewaltspirale nochmal größer. Und da sind unsere Missionare unterwegs und arbeiten mit den Menschen dort vor Ort, um eben durch diese Botschaft, die wir empfangen haben, auch ihnen Hoffnung zu schenken. Und das ist meine Arbeit ist eben, für diese Missionare da zu sein und auch für sie verantwortlich, wie kann ich ihnen helfen, dass sie ihre Arbeit besser machen können, und im ständigen Austausch. Und dann gehe ich auch einmal im Jahr, dieses Jahr nach Mikronesien, nächstes Jahr dann nach PNG, Papua-Neuguinea, um dann die Arbeit selber mit anzuschauen und da zu helfen, wo ich kann.
Damit viele kleine Hoffnungsgeschichten möglich werden.
Genau.
Wir haben zum Schluss unseres Gesprächs, da das viel länger sein müsste, habe ich dir noch drei Satzanfänge.
Ja.
Und ich bitte dich, diese zu vollenden. Erster Satz. Das Wertvollste in meinem Leben ist, dass
ich eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus habe.
Auch wenn nicht alles glatt läuft im Leben, sollte man
das Leben feiern, hoffen, genießen und dankbar sein. Ja, dankbar sein.
Ein großes Ziel, das ich noch erreichen will, ist?
Tatsächlich sesshaft zu werden, mit was ich früher mal so verpönt habe. In einem kleinen Häuschen mit einem weißen Zaun, Rasenmähen, also diese alltäglichen Sachen, dass mein Alltag nur daraus besteht und nicht aus Flughäfen. Und
das kann ich mir jetzt überhaupt gar nicht vorstellen.
So immer zum gleichen Metzger, zum gleichen Bäcker, immer die gleichen Nachbarn. Das stelle ich mir tatsächlich jetzt langsam als ein Ziel vor.
Die große Idylle noch als Traum.
Ja, ich hoffe, es ist eine Idylle und nicht eine Illusion. Ja.
Du wirst es sehen.
Okay.
Miriam, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier gewesen bist und noch hier bist. Wünsche dir alles Gute, dass du weiterhin Dankeschön. So als Hoffnungsmensch unterwegs bist und noch viele Hoffnungsgeschichten erlebst.
Vielen Dank, Steffen.
Tja, und genau das wünsche ich euch auch, dass die Hoffnung euch trägt, dass ihr immer ein Stück Himmel im Herzen habt. Und in diesem Sinne, viel Freude beim Weltverändern.